Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belker.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Hier ist Thomas Belker. Schön, dass ihr wieder in meinem Podcast seid. Der Chef in dir muss Führung finden. Und ich begrüße unsere Podcast-Produzentin Birgit Eschbach von Studio Venezia. Hallo Birgit.
Hallo lieber Thomas. So ein Shoutout bekomme ich wirklich nirgends. Also ganz lieben Dank auch mal an der Stelle dafür, dass du das immer so nett erwähnst. Das freut mich riesig.
Du hast es verdient. Also das kommt von innen. Ich glaube, ich könnte das gar nicht abstellen. Ja, wir haben wieder einen spannenden Gast heute.
Du, wie bist du auf die Idee gekommen, dir eine Politikerin ins Studio einzuladen?
Naja, ich hätte es ja gar nicht so gesagt. Ich sage für mich, und das war der Grund, wir schauen auf Arbeit, na, wir schauen auf Betriebe und wie führt man einen Betrieb richtig und wie führt man innerhalb eines Betriebes. Und der Bundestag, das ist ja auch ein Betrieb.
Da hast
und
du recht.
Das ist das, was mich so super interessiert hat. Und im Bundestag, das wissen wir, da sind schon Politiker, ja.
Du, und ich glaube das, auch, wenn du von Politiker, vom Bundestag und von Führung sprichst, dann wird jeder, der uns jetzt zuhört, ein ganz bestimmtes Zitat im Kopf haben. Du ahnst, welches ich meine?
Ja, das musst du aber jetzt sagen, das Zitat.
Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie.
Ja. Das hat der Bundeskanzler gesagt, ja. Ja, die Frage ist, ob man tatsächlich Führung bestellt. Ich glaube, das geht ein bisschen anders. Aber ich möchte dem Bundeskanzler hier nicht widersprechen, sondern mich auf das Thema konzentrieren. Ja. Und ja, im Bundestag, das war mir auch nicht so klar, ist im Prinzip jede Abgeordnete auch Führungskraft. Die haben alle Mitarbeiter, alle. Und dann, wir wissen ja, ich bin Personaler im Herzen, dann gibt's im Bundestag keine so richtige Personalabteilung. Also nicht das, was wir unter Personalabteilung sonst in den Unternehmen kennen.
Es sind ja auch alles rechtlich eigenständige Unternehmer, wenn du es jetzt mal als Betrieb formulierst und dann unsere Abgeordneten darstellst, dann gibt's ja jetzt nicht, das sind ja nicht die Mitarbeiter von Olaf Scholz, ja, und er ist die oberste Führungskraft als Bundeskanzler, sondern die sind eigenständig. Und was ich auch, wo du das sagst mit dem, das sind, die haben ja von jetzt auf gleich Mitarbeiter alle, sowohl im Bundestag selbst als auch in den Wahlkreisbüros, und auch das untereinander Arbeiten ist ja, hat ja mit Führung zu tun. Aber überleg auch mal, wir haben das jüngste Parlament ever. Also was das eben auch bedeutet, du kommst da ganz neu rein, hast das erste Mal eine solche Funktion und bist dann auch gleichzeitig Führungskraft.
Und da ist dann die Frage, wenn ich an den Ausspruch vom Bundeskanzler denke, wo bitte sollen die Parlamentarier dann Führung bestellen?
Ja.
Ja, ist klar, der hat es anders gemeint, ja, ist schon logisch. Aber wo sollen sie Führung bestellen? Also hier haben wir sicherlich ein spannendes Thema. Mhm. Eine Lösung, wo die Führung bestellen können, hätte ich jetzt auch nicht. Ja, aber da mal reinzuschauen.
Witzig, dass du das aber auch so empfunden hast, dass es sich auf die Abgeordneten bezogen hat. Für mich war das so an die Wähler gerichtet, so nach dem Motto, wenn ihr bei mir Führung bestellt, dann bekommt ihr die.
Ja, das, ich sag ja, dass er es anders gemeint hat. Das ist mir schon klar, dass er das an die Wähler gesagt hat. Wie so häufig, ich sag was nach außen und im Innenverhältnis sollte ich auch nochmal genau hinschauen. Ja. Das ist das, was Führungskräfte ausmacht. Aber ich will mich da nicht verlieren. Ja. Also ich finde es spannend, und das werden wir jetzt gleich erleben, ein Blick hinter die Kulissen des Bundestages. Mhm. Und wir haben hier einen Gast, eine Frau, die darüber hinaus das Königsrecht des Parlaments ausübt. Ja, und das ist nämlich der Haushaltsausschuss. Und im Haushaltsausschuss gelten besondere Regeln. Und wir hören genau, was eine Regierung kann und was sie nicht kann. Denn das Parlament hat da ganz weitgehende Rechte. Und wir haben hier jemanden, die den größten Etat, ich will noch nicht verraten, wie groß der ist und welcher das ist, das hören wir gleich alles, den größten Etat, wie soll ich sagen, führt, mitsteuert auf oberster Ebene.
Ja,
und
ja.
Es ist spannend. Wir kennen ja häufig die Minister. Wahrscheinlich kennt man gar nicht alle Minister, wenn man ehrlich ist und die aufzählen soll. Aber wir kennen die Minister. Und wer dahinter den Karren zieht, wer die richtige Arbeit macht, wer mal abgesehen von dem sonst geltenden Arbeitszeitgesetz das wahnsinnig überschreitet als in Anführungsstrichen selbstständiger Unternehmer, nämlich Abgeordneter oder Abgeordnete, das wissen wir weniger. Und da schauen wir heute genau hin. Und das ist ein Thema, wo Führung wirklich eine Rolle spielt und wo wir Führung in einem ganz anderen Setting, in ganz anderen Rahmenbedingungen erleben, als wir es gewohnt sind, zumindest ich es bislang gewohnt war. Also super interessant, sehr tiefgehend. Und dazu, das kann ich auch schon sagen, ein Mensch, der eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte hat. Und wo sich da auch nochmal das Thema Ost und West in Deutschland verknüpft und verbindet. Also hammer cool, ein bisschen Historie, ganz viel Heimatverbundenheit und ganz viel Aussage über Führung und unsere demokratischen Grundrechte.
Also das ist eine hochspannende Folge und ich bin auch immer wieder begeistert, auf welche Ideen du kommst, mit welchen Menschen du über Führung sprechen möchtest, was das für eine Bandbreite ist. Also auf das Gespräch können wir uns jetzt alle riesig freuen. Wir lernen zwei tolle Menschen kennen, dich noch ein bisschen besser und deinen Gast lernen wir auch kennen. Das ist ja auch immer schön, dass wir da auch mal hinter die Kulissen blicken. Thomas, hast du noch eine andere Idee? Gibt es noch andere Branchen, andere Menschen, an die man so vielleicht im ersten Schritt gar nicht denkt, wo du sagst, da möchte ich mal in einer der nächsten Folgen hinterblicken, reinblicken, vielleicht, wo wir jetzt auch mal einen Aufruf machen können, meldet euch. Gibt es da irgendwas, was, weiß ich nicht, von der ISS-Station mal abgesehen, wo dich vielleicht noch Führung ab, auch das wäre mal spannend, in der Raumfahrt zu hören, wie funktioniert Führung, wenn man da hunderte Tage zusammen ist. Aber hast du noch andere Branchen im Blick, die du mal hörbar machen möchtest?
Also die Raumfahrt ist sicherlich spannend. Ich fände auch spannend, was in der Rüstungsindustrie passiert gerade.
Mhm.
Ja, da sagen wir alle, nein, das ist alles Teufelswerk. Naja, sie existiert, sie wächst. Wir brauchen sie irgendwo, sonst wäre sie nicht da. Also mich interessiert es schon, was ist da? Wie wird da geführt? Mich interessiert natürlich auch, was in der Start-up-Szene bei den Start-ups passiert, wenn sie gerade größer geworden sind, ganz am Anfang. Ja, da kennen wir viel, ist sicherlich auch interessant, aber wenn sie gerade größer geworden sind, wie sich das dann tatsächlich entwickelt. Mich interessiert auch die Arbeitsbedingungen, die da herrschen. Und es gibt ja Menschen, die ja auch darüber sprechen, wie die einzelnen, sagen wir, Etappen im Start-up sind. Und irgendwann muss jeder Luft holen, das wissen wir. Mich interessiert, was ist eigentlich da, wo sehr viel geforscht wird in den Unternehmen, die neue Impfstoffe erforschen. Wie sieht das denn aus? Da wird immer viel erzählt. Wir sind nah dran. Wir haben das und das vor. Und es dauert dann doch länger. Ja, natürlich. Also uns wird schon noch was einfallen. Und zum anderen natürlich der ganze Blick auf die sozialen Berufe. Ja, wir sagen, und so würde ich es erleben, ich habe die Szene ja auch von innen schon erlebt, dass zum Beispiel im Gesundheitswesen sehr häufig sehr hierarchische Strukturen noch da sind, gerade in Krankenhäusern.
Ja.
Ist das wirklich so? Ist das in der Charité so zum Beispiel? Ja, ist immer spannend. Also uns fällt noch was ein. Der Aufruf ganz allgemein, wer eine spannende Story hat, und es geht ums Thema Führung, dann bin ich immer gerne bereit, das irgendwie mit anzukurbeln und auch ein Gespräch zu führen. Und wir haben mittlerweile auch eine ganz schöne Liste von Menschen, die sich interessieren und mittlerweile auch doch einige, mehr als eine Handvoll, die ich gar nicht kenne, die du gar nicht kennst, die sich trotzdem schon melden und sagen, ich hätte hier was. Und da, wo ein Bedürfnis ist, drüber zu sprechen, also wo jemand wirklich das näher bringen möchte und das von innen herauskommt, dann ist es immer spannend.
Ja, absolut. Und du führst ja auch wirklich wertschätzende Gespräche und machst hier keinen Investigativjournalismus. Also.
Dann schauen wir in unser Gespräch mit Katrin Michel. Katrin Michel, Mitglied des Bundestages, das darf ich soweit hier sagen. Und den Rest erfahrt ihr jetzt in wenigen Sekunden.
Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Katrin.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf heute.
Katrin, du bist ein irre spannender Gast, weil du so viel Unterschiedliches tust. Und auf deine Persönlichkeit kommen wir auch noch. Erlaube mir eine plakative Aussage für die Spannung. Katrin, du bist verantwortlich für die Vergabe von 2/3 unserer Steuergelder, so ungefähr 129 Milliarden Euro. Darf man das als Überschrift so sagen?
Es ist sogar mehr. Im aktuellen Haushalt sind es 179 Milliarden, tatsächlich.
179 Milliarden Euro. Also wenn das jetzt nicht jeden an den Sitz schweißt oder beim Bügeln zu Höchstleistung bringt oder der Hund dreimal Gassi gehen muss, dann weiß ich es nicht. Das ist der Wahnsinn. Du bist mir aufgefallen als Optimistin. Ist das so?
Das ist tatsächlich so. Ich sage ganz oft, mindestens dreimal die Woche, ich weiß nicht, wo es herkommt. Möglicherweise bin ich ja als Kind in so einen komischen Trank gefallen. Bei mir ist das Glas immer, immer halb voll.
Trotzdem würde ich gerne wissen, woher das kommt. Wir Deutschen gelten doch eher als verhalten optimistisch.
Ja, und du könntest noch eins draufsetzen und sagen, da wo ich herkomme, hat man ja das Attribut Jammern auch gleich noch im Vornamen drin. Möglicherweise durch meine Erziehung. Ich hatte eine Großmutter, die mich sehr geprägt hat, die den Krieg erlebt hat, die im Krieg vieles verloren hat, die mich immer so erzogen hat, zusammen natürlich mit meinen Eltern, ja, immer selbst im Schlechten das Gute zu suchen. Meine Oma hat immer gesagt, selbst im Schlechten gibt es irgendwas Gutes. Das musst du finden. Und das hat mich getragen bis heute. Ich bin immer lösungsorientiert unterwegs und habe mir halt meinen Optimismus bewahrt.
Dann gehen wir heute zusammen auf die Suche. Immer wenn es schwierig wird, da suchen wir das Gute da drin. Katrin, du bist Politikerin. Passt das eigentlich zusammen, Optimismus und Politik?
Für mich definitiv. Auch das ist in der aktuellen Situation oft getragen. Dürfen Politiker überhaupt optimistisch sein oder müssen sie es sein? Gerade in herausfordernden Zeiten, glaube ich, darf man nie vergessen, wo man hin will. Man muss ein Ziel haben. Und wenn man dieses Ziel hat, dann findet man auch Lösungen, wie man da hinkommt. Und da gehört eine Portion Optimismus dazu. Das hilft ungemein.
Das freut mich. Eine schöne Sicht auf die Welt. Und ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, zu sagen, Katrin, du bist Politikerin. Denn ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Begriff, bei der einen oder anderen Zuhörerin, dem einen oder anderen Zuhörer, so etwas wie ein rosa Elefant im Raum rumtanzt. Und da du Optimistin bist, fällt es mir vielleicht leichter, nachher dieses Thema mit dem Elefanten nochmal zu beleuchten und den Elefanten rauszulotsen.
Sehr gern.
Ja, aber jetzt möchten wir dich erstmal unbelastet und gerne mit Elefant ein wenig kennenlernen. Und weil es so viel gibt, über das wir heute reden können, denke ich, ist es gut, wenn ich vorneweg sage, wir schauen am Anfang ein kleines bisschen auf dich als Menschen mit deiner Herkunft und Prägung. Dann schauen wir auf deine Ausbildung und deine berufliche Erfahrung, weil das ganz wesentlich ist für den eigentlichen dritten Punkt. Was macht dich als Politikerin aus? Was tust du? Genau, was treibt dich an? Und auch für mich wichtig, wie ist es um Führung in der Politik bestellt? Und wir merken schon, ey, das sind ganz schön viele Themen. Deswegen fangen wir an mit Thema Nummer 1. Was bist du für ein Mensch? Also ganz konkret, ich habe dich im Gespräch vorher erlebt als jemand, der sehr heimatverbunden ist und als jemand, der Familienmensch ist. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen von deiner Heimatverbundenheit, wo du herkommst. Und du hast schon von deiner Großmutter erzählt, aber es gibt da noch ein bisschen mehr als deine Großmutter.
Ja, es ist tatsächlich so, ich bin ein Kind der Lausitz. Das heißt, ich bin in meinen unterschiedlichen Lebensstationen zwar in der Lausitz umgezogen, aber im weitesten Sinne immer da geblieben. Also geboren und aufgewachsen bin ich in Forst in der Lausitz. Das ist ganz weit im Osten, an der polnischen Grenze. Und lebe jetzt aber seit vielen Jahren in der Nähe von Bautzen, ganz genau in Kamenz. Da wurde übrigens Lessing geboren, für die, die ihr Abitur nicht im Deutschleistungskurs gemacht haben. Nur mal so zur Information. Genau, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt. Meine Mutter war Krankenschwester, mein Vater war Kraftfahrer und ich habe noch 3 Geschwister. Also ein ganz normaler Haushalt, allerdings mit 4 Kindern. Und das ist schon, sage ich jetzt mal, nicht nur eine Herausforderung, sondern es prägt einen auch, dass man nicht als Einzelkind unterwegs ist, sondern mit 3 Geschwistern. 2 Geschwister sind älter und einen jüngeren Bruder habe ich noch. Ja, und dann bin ich irgendwann Flügge geworden und bin sozusagen, ja, wo zieht man hin, wo man vielleicht so die Liebe seines Lebens trifft? Und das war bei mir in Richtung Kamenz. Ich habe geheiratet, habe 3 Töchter, die sind jetzt schon erwachsen. Und ich bin schon Großmutter, ich habe 2 Enkelkinder. Mein ältestes Enkelkind ist 7 Jahre und der jüngste 6 Monate. Und da kommt natürlich auch wieder die Familie bei rum.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du seist ein Arbeiterkind. Das war dein Begriff. Und dann hast du aber auch gesagt, du hast das Abitur gemacht, es fiel dir nicht schwer, Lernen macht Spaß, du hast studiert. Jetzt bist du SPD-Landesvorsitzende, das heißt, du hast dem Narrativ gemäß als Arbeiterkind alles richtig gemacht. Aber Abitur fällt dir leicht, Studium gemacht, bist du da eine Ausnahme? Weil wir häufig doch sagen, Arbeiterkinder haben es, was ja statistisch erwiesen ist, schwerer als Akademikerkinder.
Das ist richtig, Thomas. Jetzt kommt das Aber. Ich bin nämlich schon so alt, als Arbeiterkind damals im anderen Teil Deutschlands aufgewachsen bin, in der DDR. Und dort war es tatsächlich kein Problem, aus welchem Elternhaus du kamst. Und es war unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, konntest du sozusagen deine Bildung erwerben. Und aus diesem Grund war es in meiner Generation relativ normal.
Okay, schön zu wissen, schön zu hören. Dass das Abitur nicht schwer fiel, ist dann ein persönliches Merkmal von dir, denn anderen ist es schwer gefallen. Dann war mir auch noch aufgefallen, du hast eine klassische Klavierausbildung. Das klingt auch besonders.
Ja, das ist wieder so meiner Großmutter geschuldet, die immer gesagt hat, also zu einer guten Erziehung gehört auch ein musisches dazu. Und meine Geschwister haben alle unterschiedliche Instrumente, ich sag jetzt mal, angefangen. Ich bin die Einzige, die durchgehalten hat. Das heißt, ich bin 10 Jahre lang jede Woche einmal zu meiner Klavierlehrerin gegangen und musste auch zu Hause immer viel üben. Aber es hat mir Freude bereitet. Und es trägt mich bis heute. Leider habe ich jetzt kein Klavier mehr, auf dem ich selber spielen kann. Aber ich höre viel Musik und da ist auch die klassische Musik auch ein Part dabei.
Dann können wir ja unsere Zuhörer anregen, die ein Klavier haben, dich mal einzuladen zu einem guten Abendessen und vielleicht spielst du ihnen dann ein Ständchen als Dank.
Dann muss ich erst mal üben.
Und kannst gucken, du auf dem auch.
Ob die Finger wieder die Tasten finden.
Das werden die, wenn das Essen schmeckt. Okay, vielleicht kriegst du die eine oder andere Einladung. Let's see. So, deine Kinder sind erwachsen, deswegen können wir auch da gedanklich einen kleinen Sprung machen. Du hast immer Vollzeit gearbeitet, ne? Was macht das mit dir oder hat mit dir gemacht? Die Kinder sind ja jetzt erwachsen. Wenn wir über Vereinbarkeit reden, hat das viele schlaflose Nächte mit sich gebracht? Ein schlechtes Gewissen hin und wieder? hadern mit der Entscheidung, Vollzeit zu arbeiten. Wie bist du damit umgegangen? Das interessiert so viele.
Ja, auch das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass selbst meine älteste Tochter oder beide noch, also eine ist 85, eine ist 89 geboren, wir natürlich die nötige Infrastruktur dafür hatten. Das heißt, ich weiß heute, wie wichtig es ist, dass man entscheiden darf, selbst entscheiden kann, ob man Vollzeit arbeiten geht oder nicht und es nicht abhängig davon ist, ob ich mein Kind in eine Tagesstätte bringen kann. Das ist so entscheidend für nicht nur für Frauen, natürlich für die jungen Familien heute. Und da hatten wir damals, es gab viele Betriebe, die hatten eigene Einrichtungen. Das heißt, da gab es einen Betriebskindergarten. Na klar, da habe ich meine Kinder auch mitgenommen zur Arbeit, also dort in den Betriebskindergarten. Aber das war die eine Seite. Also mir war die Last genommen, dass ich keine Probleme hatte, meine Kinder unterzubringen, weil ich das wollte. Ich wollte immer berufstätig sein. Aber natürlich ging es mir damals genau wie anderen Müttern oder Vätern heute auch, dass man schon an Punkte gerät, wo man überlegt, ist das alles richtig, was du machst? Dich so auf deine Berufstätigkeit und deine Entwicklung beruflicherseits zu konzentrieren und hier und da die Familie dann doch nicht den ersten Stellenplatz einnehmen konnte, würde ich mit der nötigen Erfahrung von heute vielleicht einen Gang runterschalten, aber das ist vergossene Milch, Thomas. Ich habe es so gemacht und ich habe auch heute allergrößten Respekt vor Eltern, die das hinbekommen, zu sagen, wir gehen ja Vollzeit arbeiten, aber unser Kind ist untergebracht. Und gerade für Frauen, das wissen wir auch, sind oft die Ersten, die dann in der Stundenzahl reduzieren, weil sie eben die Kinderbetreuung haben. Und das macht natürlich auch mit der Entwicklung von Frauen was in der heutigen Zeit. Und das muss ich noch loswerden. Man entdeckt ja die Frauen immer, wenn es mit Arbeitskräften knapp ist. Na, wenn man gerne mehr hätte, dann guckt man so genau hin. Und das haben wir ja aktuell auch, dass jemand sagt, ja, gucke mal, die Frauen, die gehen ja eigentlich alle nur halbtags arbeiten. Also wenn die alle voll gehen, dann haben wir kein Arbeitskräfteproblem mehr. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Ne? Da sind wir wieder bei den nötigen Betreuungsplätzen. Und nach wie vor ist das für mich immer sehr wichtig. Ich selber sollte es entscheiden können, wie viel Stunden ich tätig bin und nicht der Staat.
Ja, oder der Arbeitgeber. Als solcher, es sollte Kompromisse gefunden werden, die den Bedürfnissen entsprechen, ja. Meine Frage war zunächst einmal, du hast gesagt, vergossene Milch, auch darauf ausgerichtet, selbst wenn die Voraussetzungen da sind, ist es nicht immer einfach.
Absolut.
Wenn wir nochmal auf den Sport schauen, ich habe manchmal komische Gedanken, die darf man gar nicht laut sagen, aber ich habe mir überlegt, was macht man eigentlich so in der Lausitz, wenn man Jugendlicher ist? Und du hast gesagt, Kanu-Rennsport. Du hast viel Rennsport gemacht. Du bist an Wochenenden Regatten gefahren. Du warst richtig, richtig, wie soll ich sagen, ausgebucht.
Ja.
Wie war das denn? Ist das eine tolle Gemeinschaft, dass es ausmacht? Ist es der Sport als solcher?
Naja, also ich muss dazu sagen, dass meine komplette Familie dem Kanu-Rennsport sozusagen anheimgefallen ist. Und ich war als Kind, heute mag man es kaum glauben, ich war schüchtern und habe mich oft von anderen wegdrängeln lassen. Und da haben meine großen Geschwister gesagt, so geht es nicht. Du kommst jetzt mal mit bei uns ins Sportverein und dann machen wir mal Krafttraining und dann gucken wir mal, damit du Selbstbewusstsein kriegst. Das war so mein Einstieg. Und ja, es war eine tolle Gemeinschaft. Und heute weiß ich, das wusste ich damals noch nicht, dass Wasser mein absolutes Lebenselixier und auch Lebenselement ist. Ohne Wasser ist bei mir ganz schlecht, aber wenn ich Wasser habe, egal wie groß oder wie klein der Bach ist, Meer ist natürlich noch schöner, da kann ich erholen, ganz schnell runterkommen, das ist so meine Insel, meine Energieinsel ist Wasser.
Okay, schön zu wissen. Da kann man vielleicht mal gucken, ob wir nochmal auf die Energieinsel kommen. Denn die Frage ist, wo nimmst du deine Energie her? Gehst du heute noch viel ans Wasser? Also fährst du an die Ostsee oder irgend sowas?
Ja, mindestens einmal im Jahr ist das Pflicht. Wir schaffen es in der letzten Zeit manchmal sogar zweimal. Und da ist einmal Winter dabei. Also egal, welche Jahreszeit. Sommer ist mir natürlich lieber, weil ich dann schon gern schwimmen gehe.
Also ein schönes Abendessen an der Ostsee, wenn man ein schönes Klavier hat.
Traumhaft.
Das wäre der Traum.
Traumhaft.
So, dann bist du in den Beruf eingestiegen. Du bist ja zunächst Industriekauffrau geworden. Das war dein erster Schritt. Und hast dich dann nebenberuflich dann weitergebildet, ne?
Ja.
So, und du hast eine Menge gemacht beruflich. Vielleicht sagst du es mal in deinen Worten und nicht in meinem.
Ja, in meinen Worten ohne die ganzen Details, weil die werden abendfüllend. Ne? Das wollen wir ja nicht ganz so machen. Aber tatsächlich bin ich damals schon in ein großes Unternehmen eingetreten. Zu DDR-Zeiten war das Synthesewerk Schwarzheide. Nach der Wende bis heute ist es ein Standort der BASF, also ein großer Chemiestandort. Und das sind Vorteile. In so großen Standorten kann man sich innerhalb des betrieblichen Umfelds natürlich, wenn man das möchte und die nötige Energie hat, sehr gut weiterentwickeln. Und da habe ich halt immer geschaut. Freunde und befreundete Kollegen haben dann gesagt, so dem Ende zu, irgendwie wird die Verweilzeit bei dir immer kürzer. Weil ich brauchte immer wieder neue Erkenntnisse, neue Impulse. Und wie gesagt, begonnen habe ich in der Logistik bei uns im Unternehmen. Und nach der Wende, als die BASF unseren Standort übernommen und sehr modern ausgebaut hat, bin ich in Anlagen gegangen, habe dort ein betriebswirtschaftliches Büro geleitet. Dann kam so eine Zeit, da wollte mein Arbeitgeber damals nicht unbedingt mich bei Weiterbildungsfantasien unterstützen. Und zu der Zeit Gewerkschafterin bin ich von Anfang an und wurde da gefragt, könntest du dir vorstellen, den Betriebsrat dich wählen zu lassen? Und da habe ich sozusagen eine zweite Säule aufgemacht. Das heißt, ich habe mich sehr viel mit Arbeitnehmervertretung nicht nur beschäftigt, sondern tatsächlich auch sehr viele Seminare belegt, Arbeitsrecht etc. pp., weil als Betriebsrat muss man natürlich mit dem Arbeitgeber auch auf Augenhöhe verhandeln können. Und da bedarf es einigen Wissens, damit es dann auch sinnvoll und gut für beide Seiten wird. Ja, das habe ich gemacht. Und in der Zeit kam ich auch auf die Idee, man könnte vielleicht noch mal ein Studium machen. Und da hat mich dann tatsächlich mein Arbeitgeber sehr dabei unterstützt. Es war ein Zertifikatsstudium in Dortmund an der TU. Da bin ich einige Zeit gependelt, was schon sehr herausfordernd war. Aber ich habe dort Management und Partizipation belegt. Und das war natürlich für die Sozialpartnerschaft sehr gewinnbringend bei uns am Standort. Und als ich mein Zertifikat in der Tasche hatte, kann ich hier verraten, habe ich ein Angebot bekommen, in die Personalabteilung zu wechseln. Und ich habe es gemacht. Das heißt, damals haben sie gesagt, jetzt wechselst du auf die schwarze Seite der Macht. Nein, also ich war wirklich lange im, ich habe sozusagen die Führungskräfte bei uns in der Produktion in Personalfragen beraten. Und die haben natürlich eine Beratung, die betriebsrätliche Beratung gleich mitbekommen, weil die konnte ich ja. Und somit haben wir uns oft viele extra Schleifen gespart und gemeinsam viel gelernt. Aber ich gebe auch hinzu, das funktioniert nur in einem Unternehmen, wo Sozialpartnerschaft nicht nur auf bunten Prospekten steht, sondern die tatsächlich gelebt wird. Ja, und dann hatte ich noch, das möchte ich noch erwähnen, eine Station meines Berufslebens, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich durfte nämlich das Aus- und Weiterbildungsressort bei uns am Standort sozusagen verantworten, eine Ausbildung mit damals über 150 Azubis, 60 Trainees. Und es war letztendlich fast wie so ein kleines Unternehmen mit Technikum, mit allem Pipapo. Und die Arbeit mit den Jugendlichen, die Berufsbildung, das war eines meiner Highlights, muss ich sagen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das kann ich gut nachvollziehen, auch deine Zeit im Personalbereich, da war ich ja auch mein Leben lang tätig, nicht ganz so, also länger als du. Ich war immer der Arbeitgebervertreter. Ich habe es allerdings ähnlich gehalten wie du. Ich habe in der Beratung, in den vielen Beratungsgesprächen, die man hat, immer auch die arbeitsrechtliche und die Betriebsratsseite mit erläutert. Also immer, wenn es um schwierige persönliche Einzelmaßnahmen ging, jeden auch darüber aufgeklärt, welche Rechte er hat, wie die Abläufe sind, an wen man sich wenden kann, wofür die einzelnen Bereiche, Institutionen da sind. Das habe ich einfach, ähnlich wie du es sagst, getan, damit man sich auch ein paar Schleifen erspart. Zum anderen baut es Vertrauen auf, wenn man transparent ist.
Definitiv.
Insofern ist das sicherlich der richtige Weg, und dass Betriebsräte und das gesamte Thema der Betriebsverfassung dazugehört, das sollte sich heute eigentlich überall etabliert haben. Aber ich weiß, es ist nicht immer so.
Ja, es ist immer noch viel Schatten.
Ja, gut. Du machst ja auch einen Podcast, und der Podcast heißt wahrscheinlich nicht umsonst Die Brückenbauerin. Bevor wir irgendwie immer wieder mal auf das Thema Brücken bauen und was du so jetzt in der Politik tust, auf die wir gleich kommen. Ich meine, es war in einem deiner Podcasts Ende letzten Jahres noch in Erinnerung, dass du einen Weihnachtspost ausgewählt hattest, etwas von Mark Twain. Das heißt, dieser Satz von Mark Twain: Die beiden wichtigsten Fragen in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wirst, und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Wann hast du denn herausgefunden, warum du geboren wurdest?
Ich habe tatsächlich in Sequenzen, schon als wirklich kleines Kind, also auch da wieder meine Großmutter, die hat es damals mit anderen Worten gesagt. Die hat mir aber als Kind schon vermittelt, dass unsere Lebensreise endlich ist. Und sie hat es immer so gesagt: Da hat sich jemand was bei gedacht, dass die Zeit begrenzt ist und wir sollten sie nicht verschwenden. Das war immer so ihre Idee. Und es hat mich schon mitgetragen. Aber ich will mich da nicht drum rumreden. Ich habe letztens gesagt, hätte ich gewusst, was das Politikersein mit mir macht, werde ich vermutlich früher auf die Idee gekommen, Politikerin zu werden. Weil das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ich bin der festen Überzeugung, das ist die Sache, warum ich auf der Welt bin. Nicht nur Brücken zu bauen, sondern Menschen zu verbinden. Ich bin jemand, der nicht um jeden Preis immer heile Welt haben will, aber ich bin jemand, der sagt, es darf nichts geben, wo man nicht mehr miteinander sprechen kann. Das ist das Schlimmste. Wir erleben das ja aktuell ganz oft, dass viele Menschen sagen, nein, mit dem spreche ich nicht, oder also die das so sofort ausschließen, weil ich immer finde, es ist so wichtig, und egal wie weit man voneinander entfernt ist, man soll trotzdem dieses Gespräch suchen. Das ist für mich sehr wichtig, weil auch wenn man aus dem Gespräch rausgeht und sagt, eigentlich hatten wir überhaupt keine Gemeinsamkeiten, habe ich trotzdem ein Verständnis für den anderen entwickelt. Das heißt, wenn ich gut bin, kann ich mich in die Situation des anderen hineinversetzen. Und das macht mit meiner Denkweise wieder etwas. Das muss nicht immer Verständnis sein, aber das hilft mir wieder, weiterzudenken. Also der Tag, seitdem ich weiß, warum ich auf der Welt bin, ist die Politik für mich.
Ja, ich vermute, ich kann es natürlich nicht wissen, ich vermute, dass das Gute ist, dass du erst relativ spät, in Anführungsstrichen, in die Politik gefunden hast. Mein Eindruck von dir, ich sage das mal, ohne dass ich es beweisen kann, ist, dass, es, der Politik und dir sehr gut tut, dass du genau diese ganzen Erfahrungen gemacht hast. Und ich kenne ja noch ein bisschen mehr von dir, als wir hier erwähnen können aus deiner Vergangenheit vor der Politik. Und das Thema Brücken bauen, das ist ja das, was die Politik erst wertvoll macht. Und insofern dich als Brückenbauerin zu erleben, das ist das Entscheidende. Wir reden so häufig über parteipolitische Partikularthemen und so weiter. Das ist ja nichts, was die Menschen wirklich hinterm Ofen vorlockt, behaupte ich mal, sondern das Zuhören und das zusammen über eine Brücke gehen oder eine Brücke bauen, wenn sie nicht da ist, das, glaube ich, macht dich aus. Und insofern gehört das für mich dazu. Und ich habe dich nicht nur wegen des Podcasts, sondern auch aufgrund der Gespräche so als Brückenbauerin erlebt. Also ja, für mich ist das der Begriff, weswegen du auf der Welt bist. Ja. Gerne in der Politik.
Ja, ne? Möglicherweise ja, dass man es breiter fächert, weil es macht mich einfach aus. Das hast du recht, ja. Und tatsächlich, da sind wir aber schon wieder bei einem anderen Thema, glaube ich persönlich, dass ein Politiker, eine Politikerin mit einer großen Portion Lebenserfahrung uns allen gut tut. Das ja, ist, und ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, kam mir so eine Idee, wir erwarten immer von Lehrern, dass sie uns die Freude am Lernen beibringen. Das ist so das Allerwichtigste, die allerwichtigste Aufgabe. Die wenigsten Politiker haben in ihrem Portfolio die Aufgabe, dass sie sagen, ich möchte eigentlich Menschen wieder nicht nur den Glauben an die Politik geben, sondern auch Freude an demokratischen Prozessen teilhaben zu können. Also das ist so ein bisschen meine Aufgabe, die ich nebenher auch betreibe, weil wir werden unsere Gesellschaft nur weiterentwickeln können, wenn wir schaffen, dass sich die Menschen, ich sag's jetzt mal so pathetisch, dass wir uns gegenseitig wieder uns zuwenden.
Ja, das nehmen wir so auf, uns wieder einander zuwenden. Und das gibt mir die Chance, zusammen mit dem Optimismus, den du am Anfang zugegeben hast, dass wir uns jetzt mal ganz kurz diesen rosa Elefanten anschauen. Vielleicht fantasiere ich den ja auch nur her, aber ich empfinde ihn. Und ich habe mir eben, bevor wir gestartet sind, das aktuelle Ranking der Berufsgruppen 2024 angeschaut. Und vorneweg haben wir natürlich die Feuerwehr, Arzt- und Pflegeberufe, Polizei. Das sind die beliebten Berufe. Ja, das möchte jeder sein. Die sind in einem ganz hohen Ansehen. Im untersten Bereich finden wir mich wieder. Hast du Glück gehabt? Denn als ehemaliger Vorstand eines Versicherungsunternehmens, da ist man ganz unten. Versicherungen sind ganz unten. Und hey, liebes Ranking, was tut die Welt ohne Versicherung? Also, ja, aber es ist normal Ranking. So, und ich würde es jetzt auch nur ansprechen oder ich spreche es nur an, weil ich im Ranking ganz unten bin und du knapp darüber. Als
nein,
Politikerin.
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Und die Frage ist: Ist das vermeintlich schlechte Image im Berufsranking, das schlechte Image der Politik, vermeintlich schlechte, ist das ein Thema, was bei Begegnungen mitschwingt? Ist das so ein tabuisiertes Rosa-Elefanten-Thema oder spielt das in der Realität keine Rolle und das sind halt Umfragen und vergiss die wieder?
Also es ist eine Gemengelage. Was ich in Gesprächen immer wieder wahrnehme, wenn man dann halt ins Sprechen kommt, stellen viele Fragen, wie sieht denn wirklich so ein Alltag aus für einen Politiker? Ich bekomme auch ganz oft die Frage, naja, wohnen Sie denn da die ganze Zeit in Berlin? Wenn ich dann so erkläre, ja, eine Woche in Berlin, eine Woche wieder in meinem Wahlkreis. Also man ist nicht immer nur abgekoppelt in Berlin. Da hat man schon den Erkenntnisgewinn. Viele fragen dann, auch das wird kolportiert, Politiker kriegen ganz viel Geld und machen ganz wenig. Wenn die dann mitbekommen, wie denn die Finanzlage ist für einen Politiker, für einen Bundestagsabgeordneten und was wir davon alles sozusagen begleichen, ist die Ernüchterung nochmal eine Stufe da. Und dann sagen die Leute, oft die gleichen, die meinen, ja, Politiker, ob das so die Guten sind, Die sagen dir dann, aber wissen Sie was, Frau Michel, ab Politiker möchte ich nicht sein. Also im Sinne von, was Sie hier so alles aushalten müssen, also es ist eine totale Ambivalenz.
Ja, ich erlebe es halt so stammtischmäßig, dass es immer natürlich Politiker gibt, über die man meckert und dass das ein Grund ist, warum man Politiker vielleicht im schlechten Licht sieht. Natürlich gibt es gute Politiker, aber je nach eigenem Standpunkt gibt es die, die das Gegenteil vertreten. Da sind dann die Schlechten und da sind dann in Anführungsstriche Gegner. Ja. Und da haben wir häufig keine Brücken, die wir bauen, so wie du das tust, sondern wir sind da so absolut in unseren Meinungen.
Ja, das stimmt. Und du hast halt auch immer eine sehr begrenzte Anzahl über die Regierung hinweg, die dann in den üblich verdächtigen Talkshows auftritt und vermeintlich Politik macht. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da natürlich gerade diejenigen hingehen, die sich unbedingt mitteilen wollen. Und das ist natürlich nicht immer die Meinung der vielen, sondern oft auch persönliche Meinung oder ja ein persönliches in die Welt gucken und in die Welt sprechen. Also da ist halt der Sprung dann zu gucken, wie geht es denn bei anderen 600 Abgeordneten und mehr, was denken die denn noch, ist schwierig. Ne? Und machen wir uns nichts vor, unsere Gehirne sind ja auch so gepolt, ist ja ganz einfach, Schublade auf, Politiker rein, Schublade zu, haben wir das abgehandelt.
Das war für mich der rosa Elefant. Siehst du noch einen anderen? Also ich habe nur den jetzt gefunden.
Nee, das ist tatsächlich so, ja.
Gut, dann nehme ich diesen Elefanten jetzt raus. Come on, lieber Elefant, wir haben dich angesprochen. Das heißt, du bist entdeckt, du bist besprochen, du gehst raus und gib uns bitte dein kurzes Einverständnis. Da hat das gegeben, hat was gedauert. Der Elefant ist es nicht gewohnt, mit mir zu reden. Ich spreche ihn wahrscheinlich nicht oft genug an. Ich werde es verbessern.
Ja, genau.
Nicht ansprechen. Ja, kommen wir auf die Politik, da sind wir ja schon drin. Du bist Landesvorsitzende der SPD Sachsen, genau genommen in einer Doppelspitze mit einem Mann.
Korrekt.
Und wie funktioniert das? Ihr macht das ja zum ersten Mal, zumindest in Sachsen als Doppelspitze.
Das stimmt. Also wir haben damals auf einem Parteitag extra unsere Geschäftsordnung, alles unsere Statuten ändern müssen, damit wir eine Doppelspitze bilden können. Aber das ist das Beste, glaube ich, was wir je machen konnten. Und ich gebe dazu, ich war nicht immer eine Befürworterin von Doppelspitzen. Ich habe dann immer gesagt, na ja, die Herren, jetzt suchen sie sich so ein weibliches Anhängsel, damit es irgendwie, ja, es war ja irgendwann, war das ja hip, jeder hatte Doppelspitzen. Und ich muss aber im Nachhinein sagen, ob der großen Belastung, denn Landesvorsitzende ist man im Ehrenamt. Das heißt, man muss ganz genau schauen, wer kann denn das ableisten. Ne? Und wir haben ein sehr gutes, natürlich muss man sich persönlich, also ich finde, eine Doppelspitze kann man nicht zusammenwählen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die müssen sich schon ähnlich, es ist jetzt ein doofer Vergleich, aber ja, es ist wie beim Ehepaar. Also es muss passen. Man muss sich vertrauen. Mein Co-Vorsitzender Henning Hohmann ist Landtagsabgeordneter in Sachsen. Und natürlich ist seine Präsenzzeit oder auch sein, ja, in Sachsen viel mehr als das, was ich ableisten kann. Ich natürlich in Berlin bin. Aber deshalb sagte ich das auch. Man muss sich unheimlich vertrauen können, weil du kannst dir vorstellen, das ist wie bei Eltern, die unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Man kann nicht immer alles absprechen. Ne? Und da muss man dem anderen auch sozusagen das Mandat zur Entscheidung geben. Und es ist unheimlich herausfordernd, selbst zu zweit. Und ich ziehe wirklich meinen imaginären Hut vor allen Vorsitzenden, die das jemals im Alleingang gemacht haben, weil man kann den Ansprüchen gar nicht genügen. Das ist einmal das Wirken nach außen, aber auch das Wirken nach innen in die Partei. Ne? Und dann sagt man, ja, die lassen sich ja nie sehen. Also so ein großes Flächenland, sage ich jetzt mal, mit einer entsprechenden Präsenz zu beglücken, ist sehr herausfordernd, selbst für zwei Personen.
Ja, wenn wir uns das Thema Führung anschauen, wir haben ja in den Unternehmen immer wieder Schwierigkeiten, Führungspositionen zu zweit zu besetzen. Viele Unternehmen weigern sich, sagen, das kann nicht funktionieren. Und es ist immer noch die Ausnahme. Jetzt bist du, seid ihr, Henning Hohmann und du, ja, zwei Menschen, die das erfahren, dass so etwas funktioniert. Ja, egal wie man es jetzt im Einzelfall gestaltet. Und das gibt ja auch Chancen. Vielleicht ist das Bild von den beiden Elternteilen, was du gebracht hast, auch wichtig. Da hat man unterschiedliche Aufgaben, wenn man sie sich aufteilt. Ja. Es sind nicht immer beide da. Der eine muss für den anderen agieren. Ist das ein Modell, wo du aus deiner Erfahrung sagst, ey, probiert das in den Unternehmen einfach mehr aus? Da, wo sich zwei finden, da, wo zwei das möchten, macht das einfach?
Tatsächlich würde ich das jedem Unternehmen empfehlen. Aber du hast den ganz wichtigen Beisatz gebracht, wenn dieses Pärchen sich selber findet. Und das ist extrem wichtig. Also die beiden, weil das kannst du nicht, oder per Mufti, kannst du das nicht herstellen. Und wir merken es ja schon oft anhand von normalen Konkurrenzsituationen in Unternehmen, selbst auf Peers-Ebene, ne, dass der eine dem anderen nicht traut und vielleicht ein bisschen Herrschaftswissen behält, etc. pp. Und es bedarf, also ne, die müssen sich finden, die müssen sich vertrauen und es muss klare Regeln geben. Das ist auch wichtig. Also du musst dir vorher wirklich die Mühe geben, was geht nicht, wofür ist der verantwortlich, wofür der andere. Sonst kann es hier und da und gerade in Situationen, ich will jetzt nicht gleich Krisensituationen nennen, aber wo vielleicht mal Entscheidungen anstehen, die nicht ganz so easy sind, ist es doppelt wichtig. Aber ansonsten ist es eine unheimliche Bereicherung. Bereicherung deshalb, weil du hast natürlich in einer Doppelspitze einen extremen Vertrauten an deiner Seite, mit dem du viele Sachen besprechen kannst. Und jeder, der schon mal in Führung war, weiß, die beste Führungskraft kann sich mal verrennen. Und nicht alle haben jemanden, mit dem sie sich so abklopfen können, dass sie sagen, der versteht mich zu 100%. Man ist ja immer in einer Nebensituation, ne? Also wenn mir jemand sein Problem schildert und sagt, kannst du mal als Erfahrener und horch doch mal drauf. Also das ist tatsächlich der Vorteil, den man als Doppelspitze hat. Man steckt gemeinsam im gleichen Dilemma.
Ich sehe es noch mit einer anderen Perspektive zusätzlich. Die Führungsaufgaben werden immer komplexer. Das ist tatsächlich so. Und ich habe es mir angewöhnt, so gut wie alles zu fragen. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir vor? Wer hat eine Idee? Das kann man auch hier nicht mit jedem Mitarbeitenden tun. Aber ich habe immer einen Kreis von Menschen, mit denen ich das tun kann. Vielleicht nicht zu jedem Thema. Auch das kann man dann noch differenzieren. Das zu üben und mehr über die Frage zu kommen, als sofort die Antwort zu geben, das und das wird jetzt gemacht,
ja,
ist ein riesengroßer Gewinn. Und es ist immer wieder erstaunlich, auf einmal ganz andere Impulse zu kriegen. Ja, also selbst dann zu fragen, wenn ich mir ganz sicher bin, das geht jetzt so rum, weil ich es ja immer so mache und so erfolgreich damit bin. Und dann gibt's wieder die Situation, wo dann jemand sagt, ich würde das jetzt so und so machen. Und dann denke ich, warum habe ich da nie drüber nachgedacht? Was ist mit mir denn nicht richtig? Es ist so offensichtlich, wenn es einmal ausgesprochen ist, ist wie mit dem rosa Elefanten.
Ja.
Wenn man es einmal anspricht, ist es anders. Also ich glaube, mit der Veränderung des Führungsstiles hin, wirklich mehr zu beteiligen, partizipativ zu sein, trotzdem die letztendliche Entscheidung zu haben, ob das jetzt eine Doppelspitze hat, dann entscheiden die halt zusammen oder ich bin als einzelner Vorgesetzter, je nachdem. Allerdings zu fragen und zu beteiligen. Also gibt so viel Power, es gibt so viel Vertrauen, es gibt so viel mehr gute Entscheidungen. Das ist der Weg.
Das kann ich wirklich doppelt und dreifach unterstreichen. Mir fällt gerade meine Corona-Zeit ein. Damals habe ich ein Team geleitet in der Supply Chain mit 20 Leuten. Und da haben wir diese Entscheidung tatsächlich gemeinsam getroffen. Wie gehen wir miteinander um? Von heute auf morgen alle nur noch remote unterwegs? Welche Regeln geben wir uns? Wie wollen wir gemeinsam auftreten? Und das war am Anfang schwierig, weil du kannst dir vorstellen, wenn ich mein ganzes Arbeitsleben eher weniger gefragt werde, welche Ideen ich denn habe, und dann kommt eine Führungskraft und will auf einmal, ich soll Ideen entwickeln. Das braucht ein bisschen, aber das ist so nachhaltig und es macht die Menschen auch stolz. Sie sind anders in ihren Arbeitsaufgaben drin und kommen auf Ideen, die du selber nicht gehabt hättest.
Ja, die ich nicht gehabt hätte, ganz sicher. Wenn man die Einsicht hat, dann ist man eher schon eine gute Führungskraft an dem Punkt. Du bist Mitglied des Bundestages. Du bist 2021 gewählt worden, bist über die Landesliste in den Bundestag gekommen.
Genau.
Wir haben über deine Führungsaufgaben in der Wirtschaft geredet, über deine Aufgabe als Co-Vorsitzender in der Doppelspitze. Und beim Bundestag habe ich im ersten Moment gedacht, naja, da bist du eine einzelne Abgeordnete, da ist nichts mit Führung. Und dann hast du gelacht und hast gesagt, naja, bis auf die Mitarbeitenden, die ich habe. Der Bundestag ist ein Betrieb, hast du gesagt. Vielleicht kannst du uns das mal näher bringen. Also ja, klar, natürlich gibt's da Mitarbeitende, aber für jeden MdB?
Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also man muss sich das vorstellen, dass jeder Abgeordnete im Prinzip selbstständig ist. Wir kriegen natürlich unsere Personalmittel über den Bundestag finanziert, das ist korrekt, aber jeder Abgeordnete kann selbst entscheiden, wen er einstellt, zu welchen Konditionen er einstellt. Obwohl, da klopfe ich natürlich auf den Busch und sage, ich möchte gerne, dass auch nach Tarif bezahlt wird. Aber selbst das ist nicht zwingend. Das entscheidet jeder Abgeordnete selbst. Und was er quasi, auch welche Qualifikationen er einstellt. Also da ist jeder Abgeordnete wirklich völlig autark unterwegs. Und da sieht man schon, dass das eine große Herausforderung ist, weil nicht jeder hat das Glück, so wie ich in der Vergangenheit, ordentlich Meter in der Personalabteilung gemacht zu haben, HR sozusagen inhaliert zu haben und dann genau weiß, wie stelle ich ein Team zusammen und wie entwickle ich die weiter. Und das ist für meine Begriffe eine große Schwierigkeit. Und dazu kommt auch noch, das wissen, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer auch nicht, dass unsere Mitarbeitenden immer nur für eine Legislatur ihren Arbeitsvertrag bekommen. Das heißt, sie leben immer im Prekariat und auch das ist sehr schwierig.
Und gibt es jemanden, an den man sich da wenden kann? Gibt es den Personalbereich des Bundestages, der einem hilft mit Vertragsgestaltung und diesen Dingen?
Also ja, natürlich haben wir Referate, die uns sozusagen sagen, daran müsst ihr euch halten, hier ist der Mustervertrag. Das gibt es, damit das alles, also die gucken da auch drauf, aber das ist alles. Also wenn jemand kommt und sagt, wie finde ich denn jetzt jemand? Also ich habe meine Stellen teilweise ganz normal ausgeschrieben. Also wie andere Unternehmen auch. Auch über die Agentur für Arbeit. Also ja, natürlich Social Media. Aber ansonsten musst du schon alleine schauen. Wir versuchen immer, und das ist so ein Service, sage ich jetzt mal, an die Mitarbeitenden, die im Bundestag schon mal angestellt waren bei Mitarbeitenden. Dann gibt's auch sozusagen wie Jobbörsen, also dass man einfach sagen kann, ist da jemand, der gerne nochmal bei einem Abgeordneten arbeiten möchte? Und da gibt's dann vielleicht hier und da eine Vermittlung. Wir helfen uns auch untereinander unter den Abgeordneten. Also wenn jemand sucht, dann kommt es über einen großen Verteiler, so dass wir auch mal schauen können, wissen wir vielleicht jemand, den wir vermitteln können. Aber es ist natürlich auch noch eine Schwierigkeit, weil das gebe ich auch zu. Du guckst dann nicht unbedingt nach Parteizugehörigkeit, aber schon, wie tickt dieser Mensch, den du da möglicherweise einstellst. Denn es ist auch ein sehr, sehr hohes Vertrauensverhältnis.
Wie viele Mitarbeitende hast du?
Ich habe 6.
Und kannst du uns 2 Beispiele nennen, was die tun, dass man das ein bisschen plastischer sieht?
Zum Beispiel in Berlin habe ich 3 Mitarbeitende und als Beispiel zum Beispiel meine Büroleiterin, also die leitet mein komplettes Büro mit allem, was da administrativ zu tun hat, inklusive hat sie noch als zweite Schiene dazu, dass sie auch wissenschaftliche Mitarbeiterin ist. Das heißt, sie beschäftigt sich sehr intensiv mit unseren haushalterischen Tätigkeiten, die wir innerhalb unserer Aufgabe in unserem Einzelplan zu leisten hat, führt Arbeitsgespräche mit dem Ministerium auf Arbeitsebene. Das sind so die Aufgaben. Aber im Endeffekt sage ich immer, wenn ich meine Mitarbeitenden nicht hätte oder wenn Abgeordnete keine Mitarbeitenden hätten, die so toll sind wie meine, dann ist es schwierig. Ich habe aber auch einen Juristen eingestellt, der auch wissenschaftlicher Mitarbeiter ist. Und dann gibt's so in den Wahlkreisen, da sucht man halt auch jemand, der ein Büro leiten kann, also der quasi deine Vertretung vor Ort ist und alles, was an Bürgeranfragen oder Verbindungen im Wahlkreis nötig ist, das geht dann immer über dieses Portal. Das vielleicht jetzt so als Beispiel.
Das ist auffällend. Damit hätte ich vorher nicht gerechnet, bevor wir uns kennengelernt haben. Und wenn wir dann über das Thema Führung reden, wie gebe ich Feedback, wie entwickle ich die Menschen weiter? Und da gibt es keine konkrete Anleitung dafür und auch keine wie auch immer gestaltete Weiterbildung, die es irgendwie gibt, dann ist es natürlich ein Feld, was man nochmal betrachten sollte.
Absolut, absolut. Und wir haben ja vorhin gesagt, die Arbeitnehmerinnenvertretung, ne, sowas kann es in reinster Form nicht geben, weil wir als Bundestag nicht ein Betrieb sind, sondern wir sind, wir könnten vielleicht, wenn sich alle einig wären, ein Gemeinschaftskonstrukt finden, aber das gibt es bisher nicht. Es gibt sowas Art wie eine Schiedskommission, wo sich dann wirklich auch Mitarbeitende mal hinwenden können, wenn die mit ihrem Vorgesetzten Probleme haben. Das gibt es. Aber ja, es ist wirklich vieles dann bleibt am Abgeordneten in seiner Verantwortung. Und wenn du deinen Job da nicht gut machst, kriegst du auch keine guten Mitarbeiter.
So ist es. Wie im echten Leben. Da ist auch das echte Leben.
Ja.
So, dann bist du Mitglied des Haushaltsausschusses. Und das klingt ja im ersten Moment irgendwie sehr, weiß ich nicht, administrativ, ne? Haushaltsausschuss. Dann hast du mir gesagt, hoppla, halt, das ist das Königsrecht des Parlaments. Das ist nicht irgendwas Administratives, sondern da geht es tatsächlich um den Kern des parlamentarischen Arbeitens. Und da bist du Hauptberichterstatterin für den Bereich Arbeit und Soziales. Und wir wissen alle, das ist unser größter Haushaltsposten. Ja. Sicherlich zu Recht, auch wenn man politisch über manche Dinge streitet und streiten darf, natürlich. Aber zu Recht, wir haben einen Sozialstaat und Arbeit und Soziales ist der Kern. Und das hat mich auch nochmal erstaunt, obwohl ich es irgendwie auch wusste, aber es hat mich erstaunt, das macht 2/3 unserer Steuergelder aus, unserer Steuereinnahmen. Wahnsinn. Was macht man denn da als Berichterstatterin? Hauptberichterstatterin, Entschuldigung. So viel Zeit muss sein.
Ja, du, ich würde fast nochmal, du hast gesagt, ne, Haushaltsausschuss, das ist, glaube ich, man kann sich das sehr einfach merken. Die Regierung könnte nicht einen Cent ausgeben, wenn der Haushaltsausschuss das Parlament es nicht erlaubt. Also da merkt man schon die Gemengelage. Das vergessen viele in der öffentlichen Wahrnehmung auch. Die denken dann, na ja, der Bundesfinanzminister, der hat jetzt hier was gesagt, wie er es denn gerne hätte. Da kommen wir ins Spiel und das nehmen wir sehr ernst. Das ist natürlich in Zeiten, wo das Geld knapper ist, immer schwieriger und eine große Herausforderung. Und eine große Verantwortung auch. Und ja, was mache ich als Hauptberichterstatterin? Also man muss sich das so vorstellen, dass eben der große Haushalt in viele kleine Einzelbudgets aufgeteilt ist, sage ich jetzt mal so, weil das kennen viele. Bei uns heißt das halt Einzelplan. Da hat jedes Ministerium sozusagen sein Budget und seine Abgeordneten, die sich ganz besonders um diesen Einzelplan kümmern. Und unter diesen Abgeordneten gibt es halt einen Chef oder eine Chefin. Und das bin ich in der Tat. Das heißt, ich muss alle diejenigen, die im Haushaltsausschuss für den Einzelplan 11 zuständig sind, das sind außer mir noch 6, die muss ich sozusagen zusammenhalten, vorbereiten. Wenn wir zum Beispiel Berichterstattergespräche haben in riesengroßer Runde, auch thematisch müssen wir uns vorher abstimmen, natürlich da in erster Linie mit den Vertreterinnen der Koalition, das heißt mit der FDP und den Grünen, dass wir da ganz genau gucken, welche Schwerpunkte wollen und müssen wir sozusagen dann in unseren parlamentarischen Arbeiten auf unseren Einzelplan legen und dann wird auch verhandelt.
Wie ist es denn da mit dem Thema Brückenbauerin, wenn verhandelt wird?
Ja, auch das ist da unheimlich wichtig, dass man nicht nur Brücken baut, sondern auch diplomatisch darüber schreitet, sage ich jetzt mal so. Also das ist für mich ganz wichtig, dass man natürlich immer auf Augenhöhe mit Wertschätzung sowieso, aber dass man ganz genau guckt, was will denn der andere? Und ich weiß gar nicht, ob es ein chinesisches Sprichwort, glaube ich, ist. Da geht es um Mann und Frau, wo man da sagt, naja, der Mann ist der Kopf und die Frau ist der Hals. Und der Hals entscheidet, wie weit sich der Kopf drehen kann. Und da bin ich, ja, ich weiß ganz genau, was ich möchte. Und gucke dann, und du weißt, wenn man Kompromisse schließt, das sind die besten Kompromisse, wo jede Partei der Meinung ist, sie hätte einen kleinen Gewinn davon getragen. Und diese Situation versuche ich mit viel Vehemenz darzustellen.
Was ich mir sehr lebhaft vorstellen kann, wir erinnern uns, als ich ein bisschen arglos gefragt habe, du warst immer Vollzeit beschäftigt. Wie hast du das denn unter einen Hut gekriegt mit dem Thema Familie? Und du hast mir dann erzählt, das waren ja noch andere Zeiten damals. Ja. Und daran konnte man, wenn man sich an deine Art erinnert, schon merken, du hast schon deine Überzeugung. Und Brücken bauen, ja. Aber wie breit diese Brücke ist oder wie schmal, das ist wie mit dem Hals und dem Kopf drehen, ne?
Tatsächlich. Oder manchmal reicht, oder manchmal hat man nur Platz für eine Hängebrücke, weil die Rahmenbedingungen gerade so sind. Und manchmal reicht's halt für, ja, die gut ausgebaute mit Galionsfiguren an den Brückenpfeilern. Ja.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich mir zu viel versprochen damit, Katrin Michel ein bisschen mehr ins Gespräch zu bringen? Mit Sicherheit nicht. Da wissen wir, dass A, unser Parlament funktioniert. Es hat nämlich eine ganze Menge von systemischen, Prozessen und systemischen Aufgaben, dass da nicht irgendwie einer oder eine Partei einfach nur Geld ausgeben kann. Und zum anderen stecken dahinter viele Menschen, die sehr hohe Verantwortung tragen und in deinem Fall, Katrin, gar nicht so bekannt sind, also diese Verantwortung. Ja, natürlich weiß man, dass du diese Aufgabe hast, aber das ist so in der Öffentlichkeit nicht so bekannt wie der Finanzminister als Beispiel. Und du hast so viele verschiedene Hüte auf. Also allein die Landespolitik, die du mitverantwortest als Landesvorsitzende, der Wahlkampf, der ja gerade, naja, man kann sagen, tobt, denn es geht ja auch um die Demokratie als solche. Wenn man jetzt die demokratischen Parteien sieht, die in Sachsen kämpfen, weiter zusammen regieren zu dürfen, ne, zu können. Und sogar zusammen, da ist wieder das Thema Brücken bauen ein wesentliches. Dann Mitglied des Bundestages ist sicherlich für sich genommen schon eine echte Aufgabe. Und dann eben die Krönung. bei dem Königsrecht des Parlamentes, den größten Haushaltsposten zu verantworten in der Rolle, die du hast. Was mich so als Wähler interessiert, Mitglied des Bundestages, wir reden, wenn es spitz auf Knopf steht, häufig über Fraktionszwang. Wie erlebst du denn das Thema Gewissensfreiheit in der Abstimmung für die Abgeordneten? Das steht so im Grundgesetz, aber wie wird das gelebt?
Nicht jede Gesetzesentscheidung oder jede Abstimmung kann man darauf runterbrechen, dass es eine Gewissensentscheidung ist. Das ist wirklich sehr selten der Fall. Aber natürlich ist sowas wie Fraktionsdisziplin auch wichtig, denn wir wissen, je nachdem, um welche Abstimmung es sich handelt, braucht man unterschiedliche Mehrheiten, wenn man etwas auf den Weg bringen möchte. Und dann ist es natürlich wichtig zu gucken, wie finden wir da ein gemeinsames Vielfaches, auch unter den Fraktionen, also nicht nur innerhalb einer Fraktion, sondern auch innerhalb der Koalition. Und wenn sich solche Themen anbahnen, wo man sagt, oh, es ist eine Gemengelage da, die sehr schwierig ist, dann haben wir als Abgeordnete wirklich die Möglichkeit, in ganz viel, oft sind die Abende sogar fraktionsübergreifend, uns mit Fachexperten auszutauschen. Das heißt, ein Bauchgefühl alleine genügt für einen Abgeordneten nicht. Das wäre ein bisschen wenig. Das heißt, du musst dich umtun, du musst dein Wissen auffrischen, überdenken, wie deine Meinung ist, ob du sie vielleicht änderst oder jemand findest, der dich mit Argumenten versorgt, wo du sagst, jetzt bin ich mir ja gar nicht mehr so sicher. Und dann kommt das aber auch nicht aus der Überraschungskiste, sondern dann ist es ein langer Prozess der Meinungsbildung. Und dann ist es, sage ich jetzt mal, für mich gut gelebte Praxis, dass diejenigen, die zweifeln oder die sagen, ich würde mich diesem Entschluss nicht anschließen können, aus Gründen, auch nochmal in extra Gespräche gehen, um ihre Argumentation darlegen zu können. Und man kann es nachverfolgen. In der jüngsten Vergangenheit haben wir auch ganz oft schon namentliche Abstimmungen, die dann sehr transparent sind, die man auch kann man zu jedem Abgeordneten sozusagen raussuchen, wie er abgestimmt hat. Das kann man theoretisch zu jeder Abstimmung im Bundestag, ist jede Fraktion in der Lage, das anzumelden. Also das kommt auch noch dazu. Aber man muss natürlich immer abwägen, wo komme ich her? Was bringe ich aus meinem Wahlkreis mit? Ja, Herausforderungen. Vielleicht, um das mal ein bisschen präsent zu machen. Wir hatten mal eine Abstimmung, da ging es um den Wolf. Darf der jetzt abgeschossen werden oder nicht? Dann hat man noch eine dritte Möglichkeit als Abgeordneter. Man kann dem zustimmen und kann aber trotzdem eine persönliche Erklärung abgeben. Also die schreibt man dann extra und gibt sie sozusagen bei der Bundestagspräsidentin ab. Die kommt dann auch zu den Protokollen, weil ich sage, grundsätzlich finde ich die Entscheidung richtig, aber in meinem Wahlkreis sind jetzt besondere Herausforderungen und dann kannst du das auch nochmal formulieren. Also es ist, auch das ist wieder sehr transparent. Also wenn es oft so Äußerungen gibt, das wäre alles so wischiwaschi, intransparent. Also man kann da sehr viel finden und wir sind ein sehr offenes Haus. Nicht nur was die Anzahl von Besucherinnen und Besucher anbetrifft, die permanent den Bundestag sozusagen besuchen können, sondern auch im Nachvollziehen von Entscheidungen. Jedes Protokoll, jede Rede, alles wird mitgeschrieben, protokolliert und ist sozusagen nachzuvollziehen.
Danke. Das ist ein schöner Einblick und zeigt auch wieder, es ist nicht einfach mal so eben gemacht. Das hast du sehr plastisch dargestellt. Mir ist noch was aufgefallen. Ich habe mir natürlich über deine Homepage, da war es am einfachsten, deine Reden angeschaut im Bundestag. Und da habe ich dich auch ein bisschen anders erlebt als jetzt. Wir sind jetzt auch nicht im Bundestag. Und da hast du den Menschen der Opposition, in zwei Reden ist es mir gerade noch sehr präsent, auch ganz am Anfang erstmal, ich sage mal in meinen Worten, einen eingeschenkt. Ja? Du hast einmal was von Märchen erzählt, Märchen erzählen, du hast beim anderen Mal gesagt, dass die Herrschaften offensichtlich an einem bestimmten Punkt an Amnesie leiden.
Ja. Ja.
Und da habe ich mir gedacht, naja, ist das jetzt notwendiger und auch erforderlicher Politikersprech, dass man Dinge so benennt, dass sie auch etwas kämpferischer oder kämpferisch rüberkommen? Du hast ja niemanden damit beleidigt. Du hast ja, bist ja keine Person angegangen. Du hast nichts Unanständiges gesagt. Es war sehr kämpferisch, ja. Und dann bist du erst nach diesem Intro, in zwei Fällen jetzt, die mir so ganz klar in Erinnerung sind, bist du dann zur Sache gekommen, bist dann auch ganz sauber in der Abhandlung gewesen, Argument, Folgerung, das war alles in sich logisch, schlüssig. Da warst du eine Fachexpertin mit einer klaren Meinung und Botschaft dahinter. Aber vorher dieser Politikersprech hat mich dann so in die Überlegung gebracht. Wann braucht man das aus deiner Sicht? Wird man sonst nicht für voll genommen? Was können wir lernen, wenn wir sowas beobachten und uns die Frage wie ich stellen, warum macht man das?
Das ist eine sehr gute Frage. Zuerst, ich will mal ausholen, als ich meine erste Rede halten sollte, wirklich die allererste, und das war, glaube ich, ich war geführt 3 Wochen im Parlament und dann kam, magst du reden? Und weil, ja, rauf aufs Pferd und lernen. Und wenn man so wie ich aus einem großen Unternehmen kommt, dann weißt du auch, dass man da nicht einfach mal so in der Öffentlichkeit was kundtut. Man spricht das vorher ab, meistens mit der Öffentlichkeitsarbeit, und dann wird es geguckt, ist es gebrandet und ist alles konform. Das fehlt im Bundestag. Das heißt, jeder Abgeordnete ist völlig frei in dem, was er mit seiner Redezeit anfängt, wenn er sie dann bekommt. Also die Redezeiten sind auch nochmal abhängig davon, wie lang ist die Debatte. Das wird immer am Anfang der Woche vom Ältestenrat ausgewürfelt. Wie viele Minuten dauert diese Debatte? Und dann wird eingeteilt, dann bekommt jede Fraktion ihre Redezeit zugeteilt. Und die Fraktion kann dann auch nochmal einteilen, wie viele Rednerinnen möchte ich haben und wie viele Minuten sollen die sprechen, damit es aufgeht. Also das ist nur mal so das Gerüst. Und dann ist aber auch schon Schluss mit dem, was vorgegeben wird, weil tatsächlich, also du redest dann, je nachdem, wie das Thema der Debatte ist, und kannst reden, was du möchtest als Abgeordneter. Punkt. Jetzt sagst du, was sind denn das da für Debatten? Es ist natürlich für alle normalen Abgeordneten, sage ich jetzt mal so, also nicht wie die, die in der Regierung sind und ständig im Morgenmagazin und wo auch immer ihre Meinung kundtun können, die einzige Möglichkeit, auch an ihre Wählerschaft zu Hause oder die ihrer Parteien Signale zu senden. Dann sind solche Debatten oft abhängig. Was ist denn gerade in der aktuellen politischen Debatte unterwegs? Also, ne, jetzt wie zum Beispiel, ich müsste morgen eine Rede zum Bürgergeld halten. Dann kannst du dir vorstellen, dass ich der CDU einige einschenken würde. Weil es ist einfach, um dieses Thema politisch präsent einordnen zu können aus dem Bundestag. Das kann auch sein. Und deshalb braucht man auch diese Vehemenz, um den Menschen da draußen zu zeigen, oh, da ist ja auch mal Feuer dahinter und da wird was eingeordnet, auch vielleicht mal mit einem besonders starken Ton. Was ich persönlich gar nicht leiden mag, ist, wenn Abgeordnete reinrufen, also wenn jemand redet, quasi den Redner, die Rednerin stören. Und da haben wir leider viele Fälle, die dann bis zu Strafen sanktioniert werden müssen, weil die Sachen, die da reingerufen werden, unterirdisch sind. Das gehört für mich, ist eigentlich ein No-Go, weil das gehört nicht ins Parlament. im Parlament darf man auch mal laut sprechen, aber niemand persönlich angreifen und dann doch zu einer nötigen Sachlichkeit zurückkehren.
Hm. Ja. Ja, dann ist unser Parlament, was wir vielleicht gar nicht so auf dem Radar haben, das Jüngste, was wir jemals hatten. Und da haben wir ja auch wieder das Thema Führung. Wie bauen wir die Brücke zwischen den Generationen? Wie vermitteln wir das Wissen, was ja noch viel wichtiger jetzt ist, wenn ich sehr viele junge Parlamentarier da habe? Wie vermittle ich auch die Regeln? Du hast uns ja jetzt einige dieser Regeln ansatzweise erklärt. Du hast sehr viel Freiheiten, aber es gibt ein paar Dinge, die dazugehören oder die tut man auch nicht. Das gehört sich nicht. Das bringt unsere parlamentarische Demokratie auch dann ins Unruhe oder an manchen Stellen vielleicht ins Wanken, wenn man diese beleidigenden und unnötigen und unsinnigen und störenden Zwischenrufe hat, als ein Beispiel. Aber nicht alles ist aufgeschrieben, sondern vieles ergibt sich aus Sinn und Zweck der Grundregeln.
Tatsächlich.
Wie nimmt man jetzt diese jungen Parlamentarier an die Hand? Tut man das systematisch? Ist das Zufall?
Auch das hat mich, wie soll ich formulieren, jemand, der im Unternehmen sich sehr mit Wissensmanagement lange beschäftigt hat, so wie ich, da bist du natürlich komplett entsetzt. Ich war komplett entsetzt, weil Wissensmanagement, Wissensweitergabe, Wissenstransfer findet wirklich nur in einem ganz eng begrenzten Maße statt. Und das wirklich so nach der Devise, das sind die Rechte und Pflichten der Abgeordneten, das dürfen sie gar nicht so. Kriegst du eine Broschüre und den Rest muss man sich mehr oder weniger selbst erfahren. Erst gestern hatte ich eine Genossin aus Nordrhein-Westfalen zu Besuch bei mir im Wahlkreis und da haben wir auch zwei Themen gefunden, wo sie meinte, das habe ich 2 Jahre lang nicht gewusst. Und dann poppt das auf einmal auf und dann denke ich, wieso hat mir das niemand gesagt? Und wir haben uns jetzt schon in die Hand versprochen, dass wir was organisieren, wenn sozusagen nach der nächsten Wahl neue Abgeordnete dazustoßen, egal ob sie alt oder jung sind. Weil das ist vom Alter wirklich nicht abhängig. Das sind Prozesse, wie wenn du in ein Unternehmen kommst. Ne? Da kannst du noch so erfahren sein, in diesem Unternehmen gibt es Prozesse, die musst du kennen, um vernünftig arbeiten zu können. Und das wollen wir künftig besser machen. Aber tatsächlich hat es mit sehr viel Glück zu tun, dass man die richtigen Informationen in der richtigen Zeit von dem richtigen Menschen erfährt. Und es ist da überhaupt keine Strategie dahinter oder Logik. Nein, ist es leider nicht.
Was auffällt, wenn du deine Reden hältst, ist, dass du noch einen besonderen Gruß sagst. Auf Sorbisch.
Das ist richtig.
Ja. Hat mich auch im ersten Moment überrascht. Ich habe es verstanden. Also ich kann kein Sorbisch, aber ich habe sofort dann irgendwie verstanden. Bist du noch Kreisvorsitzende im Landkreis Bautzen?
Der SPD, ja, bin ich.
Ja,
noch.
Bist du
also
noch?
Also auch und, Doppelspitze, genau.
Okay, ist ja nur eine Tätigkeit mehr, ne?
Ja.
Ja. Und der Landkreis Bautzen, der ist fast so groß wie das Saarland, ne?
Flächenmäßig fast das Saarland, ja.
Ja. Also wenn man das jetzt auch nochmal so mit dir verbindet als Brückenbauerin, dass du auch in der Doppelspitze Kreisvorsitzende vom Landkreis Bautzen bist, dass der flächenmäßig, ja man besucht ja den Landkreis so groß ist wie das Saarland, dass es da eine wichtige Minderheit gibt. Wir nennen das ja Minderheit immer, anstatt zu sagen,
Ja. Eigentlich ist es nicht die richtige Bezeichnung.
Ja, okay, hilf mir.
Wenn du jemand als Minderheit bezeichnest, zum Beispiel die deutsche Minderheit in Polen,
ja,
dann sind das Menschen, die in Deutschland ihr Heimatvolk haben, nenne ich es jetzt mal so.
Okay.
Und sie sind halt eine Minderheit davon. Bei den Sorben ist ein autochthones Volk. Das heißt, die waren hier schon.
Ja,
und die haben nirgendwo eine, also ne, die können nicht irgendwo, es gibt keine Republik Sorbistan irgendwo. Die Sorben und die Wenden gibt es nur in der Lausitz. Also wir haben einmal den sächsischen Teil und dann den im brandenburgischen. Genau, aber das ist eine ganz, ganz wichtige ja, Seite in meinem, wie soll ich sagen, ja, die gehören natürlich zu uns dazu. Und ich bin auch sehr viel mit denen in Kontakt, weil die natürlich nochmal ganz besondere Herausforderungen haben, was Sprache bedeutet, wie gehen wir damit um, dass die Sprache weiterleben kann. Nur mal so am Rande gestriffen, ein ganz kleiner Punkt nur. Aber deshalb ist es mir wichtig, oder war es mir von Anfang an wichtig, sozusagen diesen Gruß mit aufzunehmen. Am Anfang hat es für Irritationen gesorgt, sowohl unter den Stenografen, weil man gibt seine Rede dann ab, die wird ja mitstenografiert, ne, ja. Und dann wird nochmal geguckt, die dann gefragt haben, was ist denn das für eine Sprache? Ist das Tschechisch oder nein, es ist Sorbisch. Dann kamen die Fragen aus dem Präsidium, also auch mal, ne, die Bundestagspräsidentin, die dann meinte, was ist denn das für eine Sprache? Okay, alles klar. Und mittlerweile fragt niemand mehr, weil alle wissen, wenn die Micheln irgendwas erzählt, was wir jetzt nicht verstehen, was ausländisch klingt, das ist Sorbisch. Also ich hatte auch schon mal in einer Rede, ich glaube, da hatte ich 4 oder 5 Sätze, habe ich vorher gut geübt. Aber ja, das ist für mich einfach auch wieder eine Form des Brückenbaus. Und zu sagen, Sorbe sein bedeutet nicht nur Osterreiten und bunte Ostereier malen und Kultur, sondern das ist ein autochthones Volk, was bei uns lebt, mit seinen Herausforderungen und die Unterstützung brauchen, damit sie eben weiter leben können in dem, was sie tun und wie sie es tun in ihrer Muttersprache.
Gut, dann korrigiere ich fürs Protokoll meine inkorrekte Aussage, der sorbische Teil unserer Bevölkerung, ja. Und dann sind wir auf einer Linie und machen es auch so, wie es passt und korrekt ist. So, du setzt dich besonders ein, Frauen zu stärken, Frauen in Führung zu bringen, so steht es auf deiner MDB-Seite. Sag uns doch da zum Abschluss nochmal etwas zu, weil das ein bisschen anknüpft vielleicht auch an meine Frage, wie du die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so hinbekommen hast und was dich da beschäftigt hat. Denn das Thema Frauen stärken, Frauen in Führung bringen, ist ja nach wie vor bei uns sehr, sehr aktuell und notwendig.
Ganz genau. Und daran merke ich manchmal, dass ich dann doch nicht mehr ganz taufrisch bin, wenn ich überlege, wie viele Jahrzehnte, kann man jetzt schon bald sagen, ich dieses Thema nicht nur begleite, sondern auch versuche voranzubringen. Und das ist zum Beispiel, also ja, was tue ich? Natürlich Frauen ermuntern. Und das habe ich früher schon getan, ob das im beruflichen Kontext war, in der beruflichen Weiterbildung. Frauen, die sich vielleicht nicht so getraut haben, die Frauen ticken ja nach wie vor da immer noch anders, die überlegt haben, bewerbe ich mich auf diese Führungsaufgabe oder nicht? Kann ich das? Bin ich gut genug? Da einfach zu unterstützen, Frauen zu stärken. Mittlerweile gibt es viele Frauennetzwerke. Nicht alle sind da so nach meiner Fasson, weil ich finde, wir brauchen nicht nur Netzwerke von Frauen, sondern man braucht, und deshalb ist es gut, dass 50% unserer Gesellschaft männlich sind. Man braucht auch die Männer, die das begriffen haben, dass es nur gemeinsam geht und die Frauen auch stützen. Also auch da wieder eine Art Brückenbauerfunktion zu sagen, lass uns gucken, wie wir diejenigen, die das meiste Potenzial haben für eine Stelle, für eine Aufgabe, manchmal erkennt man es ja selber noch nicht, dass man weiß, wo ist man denn ganz besonders gut, dass es jemand gibt, der sagt, schau doch da mal genauer hin und wäre das nicht mal was für dich? Ich unterstütze dich auch. Und das habe ich, wie gesagt, früher im beruflichen Kontext gemacht, im gewerkschaftlichen, aber jetzt natürlich auch im politischen und stelle mich da auch gern immer zur Verfügung, weil ich finde, wenn man sich für eine Sache entscheidet, dann braucht man jemand, der ehrlich die Pros, aber auch die Cons auflistet. Was kommt da auf mich zu? Also es hilft nicht, jemand irgendwas schön zu malen und in irgendeine Richtung drängen zu wollen, weil man glaubt, der würde das gut machen, sondern man muss es vorher gut abschätzen, die Rahmenbedingungen kennen und zu überlegen, letztendlich will ich das? Weil das ist ja auch immer sowas, ne? Wir wissen, wir können keinen zum Jagen tragen und zumindest wird es da nicht so gut. Da aber einfach zu überlegen, gemeinsam, wie können Schritte aussehen, weil ich es immer festgestellt habe, Arbeiten in diversen Teams ist viel gewinnbringender, als wenn man nur eindimensional unterwegs ist. Frauen in Führung sind nicht die Heilsbringerin, weil bei Frauen ist es genau wie bei Männern. Es gibt gute und weniger gute Führungskräfte. Das ist, aber man soll einfach gucken, gibt's vielleicht in unterschiedlichen Situationen, bei bestimmten Rahmenbedingungen, jemand, der da, ja, so ein bisschen anderen Pep noch reinbringen kann, neben seiner Fachexpertise. Und die versuche ich einfach zu ermutigen und zu unterstützen.
Das ist schön. Es trifft auch meine eigene Erfahrung. Mir macht es viel mehr Spaß, in diversen Teams zu arbeiten. Zur Diversität gehört viel, aber es gehört insbesondere auch Genderdiversität. Und das macht einen ganz anderen Spaß. Es bringt einen nach vorne, es bringt ganz andere Perspektiven. Und das ist der Weg zum nachhaltigen Erfolg. Katrin, ganz lieben Dank für das, was du uns heute alles von dir erzählt hast, und ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern versichern, das ist bei weitem nicht alles, aber das ist alles für heute. Danke insbesondere für das Thema Optimismus. Ich bekomme es nicht so gut hin, wie es deine Großmutter gesagt hat, aber auch wenn es schwierig ist, finden wir das Gute darin. Es gibt immer etwas. Ja, du hast gesagt, das weiß ich noch sehr gut, Lernen macht Spaß. Auch das ist etwas, was im Leben wichtig ist. Wer aufhört zu lernen, wird schlechter. Die Welt ändert sich und niemand von uns kann etwas wirklich perfekt. Das ist nur eine Illusion. Du hast gesagt, bei deinen ganzen vielen Aufgaben, das ist noch nicht angekündigt heute, glaube ich, viel Arbeit hat mir noch nie Angst gemacht.
Das stimmt.
Hast du mir mal gesagt, ja?
Ja.
Ich habe gefragt, sag mal, wie kriegst du das eigentlich hin? Also am Anfang unserer Gespräche hatte ich das Gefühl, naja, ist eine Menge. Und je länger wir uns unterhalten, desto mehr denke ich, wow. Also ich denke, dass ich häufig sehr, sehr viel arbeite. Aber das ist jetzt schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, uns damit auch, was den Haushaltsausschuss angeht, denn da sind ja einige Nüsschen zu knacken in der nächsten Zeit.
In der
Da
Tat.
Ist viel los. Also viel Erfolg auch beim Brückenbauen, sowohl für den Ausschuss als für den Podcast. Und natürlich viel Erfolg für unsere Demokratie bei den kommenden Wahlen. Und wir haben immer etwas, was wir, der Gast und ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen. Ich nehme das mal einfach aus unserem Gespräch auf. Baut Brücken, liebe Menschen, baut Brücken. Geht wählen, es stehen einige Wahlen an in der nächsten Zeit für unsere Demokratie. Und besinnt euch auf die Demokratie. Und dann hoffe ich, dass das euch allen viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dir auch, Katrin.
Ja, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und es ist immer wieder überraschend, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und für mich natürlich nach wie vor immer noch was Besonderes, wenn ich so lange über mich sprechen muss.
Naja, wir haben ja über deine Stärken gesprochen, die dich dahin bringen, was du heute machst. Ja, du hast das gefunden, warum du geboren wurdest, die Politik. Das ist ja eine schöne Aussage. Und wir alle brauchen Unterstützung in unseren Aufgaben. Ja, und die Politik insbesondere. Die Politik lebt von uns allen. Die Demokratie lebt von uns allen. Und wenn du keine Angst vor viel Arbeit hast, dann heißt das ja wahrscheinlich auch, dass du immer wieder auch Unterstützung findest bei wesentlichen Dingen. Und so soll es sein.
Ja.
Baut Brücken.
Baut Brücken. Überlegt weise, welche Wahlentscheidung ihr oder sie trefft. Es ist enorm wichtig, weil man hat immer die Regierung, ja, die man verdient hat, will ich fast sagen. Und deshalb ist es sehr wichtig, gut zu überlegen.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen sag ich da mal als etwas neutralerer Mensch in dem Fall, demokratisch für unsere Demokratie, aber ja, aus deiner Sicht natürlich auch für eine bestimmte Partei mit ihrem klaren Programm. Katrin, ganz lieben Dank.
Ich danke dir, Thomas.
Mach's gut und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Euch auch ganz vielen Dank fürs treue Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald. Macht's gut.
Tschüss.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.